Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Massimo Majo, hallo, und heute auch mit dem hier. Tja, was ist das? Ist das Musik oder ist es reines Stimmungsmanagement, damit wir alle möglichst entspannt durch diesen Nachmittag kommen? Und vor allem, wollen wir sowas? Scheinbar wollen wir das. Stimmungsplaylists wie Good Vibes oder Café con Leche oder so, die haben bei Spotify, Deezer und so immer mehr Follower. Und wir fragen gleich, ob das besorgniserregend ist oder ob das überhaupt was Neues ist. Ist das, was da in den letzten Tagen passiert, noch ein Streit unter Wissenschaftlern? Oder ist das vielleicht schon so ein Hip-Hop-Battle?
Das hier ist euer Boy Christian Drosten.
Ja, yeah. Und das hier ist Alexander Kekulé.
Oh, Hypochonder, aufgepasst. Okay. Es ist
Christian Drosten.
Sie lieben mich im Internet, denn ich bin auf dem Posten. Ansteckungsgefahr in Kneipen, dass ich nicht lache.
Ich bestelle mir immer Bier aus der Flasche.
Drosten gegen Kekulé, hier zu einem Song verbaut. Auf Twitter geht's aber tatsächlich gerade ziemlich heiß her. Kekulé wirft Drosten vor, seine Studien seien fehlerhaft. Drosten wirft Kekulé vor, dass der nur Stimmung machen will. Und da sind auch tatsächlich ein paar Punchlines, verdächtige Tweets mit dabei. Zum Beispiel, Drosten hat gestern getwittert, Kekulé selbst könne man nicht kritisieren, dazu müsste erstmal was publizieren. Original Drosten-Tweet. Spreche ich jetzt drüber mit dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic von der FU Berlin. Hallo.
Hallo, Herr Mayo.
Wie bewerten Sie denn diese Twitter-Skills von Drosten und Kekulé? Wer hat da gerade Oberwasser vielleicht?
Ja, also was vor allem interessant ist, ist, wie das wirkt auf das Publikum sozusagen. Denn ich glaube, Drosten hat nicht versucht, hier eine Punchline rauszuhauen, sondern er hat eigentlich was ganz Nüchternes gesagt, was wir aus der Wissenschaft auch gar nicht als Diss oder sowas wahrnehmen würden. Es ist interessant, dass das in der Bevölkerung so ankommt, und das zeigt auch quasi, wie wenig wir in den letzten Jahren vermittelt haben, wie Wissenschaft nicht nur als Prozess funktioniert, sondern wie sie auch eben in Communities organisiert ist. Kekulé, dass man jemanden nicht kritisieren kann, der seine Äußerungen und die Grundlagen für diese Äußerungen nicht publiziert und nicht dem Peer-Reviewing-Prozess unterwirft, wie das ja Drosten selber macht, mit dem kann man tatsächlich kaum diskutieren, weil der sich ja immer wieder, der kann ja immer wieder die Grundlage ändern und kann immer wieder die Torpfosten sozusagen verschieben. Und viel mehr hat Drosten hier eigentlich nicht gesagt.
Mhm. Die Frage, ob sich da tatsächlich gerade irgendwie was ändert in dem Stil, vielleicht ist es auch nur eine Wahrnehmung, aber tatsächlich gibt es jetzt gerade in diesem Streit vielleicht schon ein bisschen direktere Tweets, als man die sonst so von Drosten gewohnt ist, der ja sonst sehr differenziert wissenschaftlich sich ausdrückt. Er hat auch getweetet zum Beispiel, in unserer Community spielt Kekulé keine Rolle. Und genau. Das wird dann aufgegriffen von einer anderen Twitter-Userin, die sagt, ich liebe die Attitude von Drosten, das hat Hip-Hop-Vibes, wenn er sagt, dass der Dude nicht zur Community gehört. Kann man
da
nicht...
Das ist total spannend, weil ich verstehe schon, warum das so ankommt.
Genau.
Diese ganze Idee mit Communities und in Wirklichkeit ist das aber auch wieder nur eine sehr nüchterne Aussage. Also Kekulé, dem will man ja seine Qualifikationen nicht absprechen. Der hat sich ja verdient gemacht, sicher, aber er gehört nicht zu der Community, zu der Forscher-Community, die sich im Moment mit dem Thema Corona auskennt. Er hat nie dazu publiziert, er hat nie dazu geforscht, zu Coronaviren überhaupt oder zu diesem Virus. Und viel mehr wollte Drosten hier auch wieder nicht sagen. Dass er das jetzt etwas direkter macht und etwas deutlicher, das ist vielleicht tatsächlich dieser aufgeheizten Situation zuzurechnen. Also ich glaube, Drosten hat gemerkt, egal wie sehr man versucht, wissenschaftlich zurückhaltend zu kommunizieren, sich sozusagen so persönliche Äußerungen zu verkneifen, wenn die Bild-Zeitung oder andere Akteure da Lust haben, einen zu skandalisieren, dann machen sie es trotzdem. Und vielleicht ist er da jetzt etwas weniger zurückhaltend deswegen, ja.
Eine andere, auch witzige und vielleicht erhellende Reaktion auf den Streit zwischen Drosten und Kekulé kommt von Caroline Kebekus zusammen mit Mai Teen Gwen Kim. Die haben einen Videoclip rausgebracht namens Wissenschaftler haben auch Gefühle.
Ich möchte wiederholt betonen, dass Wissenschaftler keine politischen Entscheidungsträger sind. Wir wissen sehr wohl, wo unsere Expertise liegt und wo diese aufhört.
Ganz im Gegensatz zu euch da draußen, 80 Millionen Hobby-Virologen, die meinen, sie hätten einen Nobelpreis verdient, nur weil sie ihren eigenen Furz mal angezündet haben.
Das sind Gefühlszuspitzungen, die wahrscheinlich besser passen in die Twitter-Welt als eben so super ausdifferenzierte Statements. Haben es denn WissenschaftlerInnen tatsächlich schwer in der Social-Media-Welt?
Wenn Sie das versuchen, was Drosten jetzt ganz lange versucht hat, nämlich wirklich komplett bei sich zu bleiben und die Umgangsformen der wissenschaftlichen Diskussion eigentlich auch sehr stark nach außen zu tragen. Also er ist ja durchaus dazu bereit, zu vereinfachen und zu erklären und sich auf so eine Art öffentliche Kommunikation einzulassen, zum Beispiel mit seinem Podcast. Mhm. Aber er hat schon versucht, in seiner ganzen Kommunikationskultur sehr stark in der Wissenschaft zu bleiben. Man hat das ja auch gesehen in dem Spiegel-Interview, was er gerade gegeben hat, wo er lauter popkulturelle Referenzen sozusagen gar nicht versteht, weil er sich mit diesen Dingen gar nicht befasst. Und das kann natürlich dann irgendwann genau zu dieser Art von Wahrnehmungsaufspaltung führen, die wir jetzt vielleicht anhand dieser Tweets erleben. In dem Sinne würde ich sagen, er twittert ja sehr gut, er hat ja auch was zu sagen natürlich, inhaltlich vor allem, das ist seine große Stärke. Und er twittert ja auch in dem Sinne dann durchaus erfolgreich, weil er das schafft, eben zeitnah auch auf anderer Leute Studien zu verlinken mit einordnenden Kommentaren und so weiter. Also es ist alles sehr nützlich. Ich glaube, er wird es nicht verhindern können, dass solche Dinge wie die jetzt passieren, hier damit passieren, weil es natürlich auf der anderen Seite diese Social-Media-Kultur gibt. Der entzieht er sich zwar selber eigentlich weitgehend, aber er ist natürlich gleichzeitig, indem er sich in diese Social-Media reinbegibt, Teil davon. Und das ist auch genau der Grund, warum viele Kollegen, Kolleginnen sich gar nicht in die Social Media rein begeben, weil sie sagen, ich verstehe da die Kultur nicht, ich verstehe diese Memes nicht, ich verstehe die Witze nicht, die dort gemacht werden. Ich will das auch gar nicht, das lenkt mich nur ab von meiner Forschung. Und das ist natürlich schade, wenn das dazu führt, dass dann der Rückzug aus den Social Media die einzige Reaktion wäre. Ich glaube, bei Christian Drosten müssen wir uns keine Gedanken machen, der hat was zu sagen und will das auch öffentlich sagen. Und der wird, glaube ich, weder sich auf diese Battle-Rap-Spiele einlassen, aber er wird sich auch andererseits davon nicht verschrecken lassen. Und ich glaube, er wird uns erhalten bleiben.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das war quasi ein Loblied darauf, wie Christian Drosten in der Twitter-Welt zurechtkommt mit seinen wissenschaftlichen und doch auch direkten Aussagen, sagte der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank, Herr Stefanovic.
Sehr gern.
Und ich weiß nicht, wie aufmerksam Sie jetzt gerade der Musik so zugehört haben oder ob die eher vielleicht im Hintergrund läuft bei Ihnen. Spotify, Deezer und so, die ganzen anderen Streaming-Anbieter, die setzen ja gerade sehr viel auf Stimmungsplaylist für den Hintergrund. Sommergefühle heißen die dann zum Beispiel oder Moodbooster. Musik, die dann nicht so sehr als Kunst, sondern als Stimmungsmanagement dient, ist natürlich nichts Neues. Genau genommen gibt es das auch schon seit über 100 Jahren. Die Radioautorin Ina Plodroch, die hat da gerade ein ganzes Feature drüber gemacht. Hallo.
Ja, hallo.
Fangen wir vielleicht mal mit der Fahrstuhlmusik an, die sogenannte Musak. Die gibt es ja schon sehr lange. Was genau kann und was soll Musak?
Ja, das war eigentlich so eine reine Funktionsmusik. George Owen Squire, der hat sich das ausgedacht in den 1930er Jahren, bekam das dann so seine Form. Und ihm ging es darum, Räume und Orte mit Musik in so eine ganz bestimmte Stimmung zu kleiden. Also für Kaufhäuser zum Beispiel, damit sich die Kunden da wohler fühlen. Und natürlich auch, daher dann natürlich das Synonym in Fahrstühlen, Fahrstuhlmusik, damit da keiner mehr Angst haben muss, abzustürzen oder stecken zu bleiben.
Haben wir natürlich alle im Kopf, wie so eine Fahrstuhlmusik klingt, sehr unaufdringlich, keine Überraschungen drin und gerne auch mal mit so bekannten Melodien eigentlich, oder?
Ja, genau, das beschreibt dann natürlich nicht die Anfänge in den 30er Jahren, sondern so diesen weiteren Verlauf von Musak, also dieser zweckgebundenen Hintergrundmusik. Da wurden dann oft so bekannte Popmelodien genommen und die wurden dann so gleich gemacht, also in diese Musak-Ästhetik gewandelt. Das klingt dann zum Beispiel so.
Und weg ist sie, die Seele. Hat jetzt kein so richtig gutes Image, die Musak, oder?
Nee, überhaupt nicht. Fahrstuhlmusik, das nennen wir ja heute eigentlich so belanglos dudelnde Instrumentalmusik. Und Musak, das steht dann auch so ein bisschen despektierlich dafür. Ah, da hat ja jemand irgendwie Musik nur für so einen bestimmten Zweck komponiert. So beschreibt das auch Gregor Schwellenbach. Der ist Dozent am Pop-Institut der Folkwang-Universität in Essen. Und der ist auch Musiker. Und der hat auch schon Ambient-Songs komponiert. Und Ambient, das ist kurz gesagt so die künstlerische Pop-Variante der Hintergrundmusik.
Ich glaube, ein unheimlich wichtiger Unterschied zwischen Musak und Ambient ist die Bewusstheit. Also wer hat die Kontrolle darüber, was passiert? Hat der Hörer selber die Kontrolle? Also kann ich mir als Hörer aussuchen, was passiert, was die Musik mit mir macht. Kann ich selber aussuchen, ob ich das genieße oder genau aufpasse oder nicht. Und auch überhaupt kann ich mir aussuchen, ob die läuft oder nicht.
Heute ist es aber tatsächlich ein bisschen anders, oder? Also wenn ich jetzt irgendwie denke, dass ich im Supermarkt stehe oder so, dann läuft da eigentlich kein Musak.
Nee, heute ist die Strategie so ein bisschen anders. Musak wurde 2011 von Mood Media gekauft und die verkaufen weltweit ihre Playlists, die sie dann ganz speziell anfertigen. Für Tchibo zum Beispiel, Gertz oder C&A, das sind die Kunden laut Homepage, oder eben auch Supermärkte. Und dafür greifen sie aber auf Popmusik zurück. Also und zwar dann nicht den nachgespielten Robbie Williams, sondern wirklich der Song von ihm, der auch im Privatradio läuft. Und Stefan Gill, mit dem habe ich darüber gesprochen, der ist der Kreativdirektor bei Mood Media in Hamburg und der meint Hintergrundmusik für den Supermarkt.
Das ist auch tatsächlich die Königskategorie, weil jeder in einen Supermarkt geht. Und jetzt muss man aber das Kunststück schaffen, Musik auszuwählen, die nicht nur jedem gefällt, sondern die in erster Linie die Marke reflektiert.
Ja, und die Musik soll dann so für so eine positive Grundatmosphäre sorgen. Das heißt, das ist dann keine direkte Manipulation, die wir dann erfahren als Kunde im Laden. Das funktioniert dann natürlich auch nicht so, okay, positive Musik und die Leute kaufen dann wie verrückt immer mehr ein. Aber es ist schon so ein Anstupsen in so eine Richtung mittels Musik.
Supermärkte, Fahrstühle und so, das sind ja alles Beispiele, wo wir unfreiwillig zuhören müssen. Zu Hause können wir Menschen ja aber selber entscheiden, was wir hören wollen. Wie sieht's denn da aus mit dem Musikhören?
Ja, was die Streamingdienste jetzt in der Corona-Zeit bekannt geben, ist da ziemlich aufschlussreich. Es geht da ja schon lange nicht mehr nur um Alben, sondern zentral sind die Playlists. Und die scheinen wirklich viele nach Tätigkeiten und nach Stimmung zu suchen. Laut Spotify wurde jetzt in dieser Krise die Homeoffice-Playlists, die wurden um 1400% mehr gehört als vor der Krise. Also während einer Tätigkeit, bei der man jetzt eigentlich gar nicht zwingend Musik braucht, greifen viele trotzdem freiwillig darauf zurück. Und laut Streamingdienst Deezer nutzen total viele Musik ebenso als Stimmungsaufheller in der Krise. Und dass diese Stimmung total wichtig geworden ist, das wussten die Anbieter natürlich auch schon vor der Krise. Das hat mir Nicolas Ruth erzählt. Der ist Musikwissenschaftler an der Goldsmith University in London.
Mittlerweile werden ja die meisten Musikstücke sowohl bei Spotify wie auch bei anderen Anbietern mit dieser Stimmung, mit diesem Mood getaggt. Also man kann sogar als Artist angeben, ob das jetzt ein energetischer Song ist, ein fröhlicher Song, ein trauriger Song, ein wütender Song ist. Und entsprechend können dann eben Algorithmen oder eben Kuratoren die Playlisten zusammenstellen.
Ja, die Playlisten, die wir Nutzer dann ja mittlerweile nahtlos im Hintergrund hören können. Das heißt, wenn ich ins Auto steige, verbinde ich mein Smartphone per Bluetooth mit dem Soundsystem, höre das da und dann wackel ich zu Hause rein und dann ist da die Smart Speaker Box und die ist dann auch mit meinem Streamingdienst verbunden und spielt dann die gleiche Playlist immer weiter. Wer das dann eigentlich aber alles singt oder komponiert hat, was ich da dann irgendwie höre, ja, wer weiß das dann schon noch?
Das klingt irgendwie wie das furchtbare Ende der guten, anspruchsvollen Popmusik, die ja auch Ideen hat und Kanten und Haltung und alles. Muss man das denn so pessimistisch sehen tatsächlich?
Ja, im ersten Moment würde ich immer sagen, um Gottes Willen, das war's mit der Popmusik. Aber nee, im zweiten Moment muss ich dann auch denken, nee, Pop ist keine Hochkultur und Pop kann jeder hören, wie er möchte. Und so Heiligsprechungen wie bitte nur das ganze Album auf Vinyl hören, im Sessel hockend, das ist wirklich zu viel. Das ist meiner Meinung nach dann kein Pop. Deshalb, jeder möchte das hören, wie er möchte. Kein Problem. Was ich allerdings problematisch an dieser Entwicklung finde, die KünstlerInnen der Songs, die werden dadurch wirklich egaler. Es kennt ja wirklich keiner mehr, weil wenn ich das über diese Smartbox höre, diese Playlist, dann schaue ich ja gar nicht mehr auf einem Display, wer dann diesen Song komponiert hat, wer dieser Künstler ist. Und das macht es ja wirklich auf lange Sicht noch schwieriger für KünstlerInnen überhaupt zu überleben, überhaupt diese Songs zu machen. Weil wenn keiner diesen Namen kennt, dann würde ja auch keiner mehr zum Konzert gehen, weil es gar nicht mitkriegen würde. Und wenn die Streamingdienste sehr viele dieser leicht egalen Songs algorithmisch bevorzugen, dann könnte das für KünstlerInnen vielleicht auch zu so einem Anreiz führen, dass die wirklich immer mehr von dieser total egalen Musik produzieren, die irgendwie so dahin plätschert, die auch nicht stört, aber die auch irgendwie nicht so richtig gut ist.
Ina Plautroch hat ein einstündiges Radiofeature über die Entwicklung und auch die Zukunft der Hintergrundmusik gemacht, die Überallmusik vom Fahrstuhl zum Streaming. So heißt das Feature. Das läuft am Sonntag um 20 Uhr in Deutschlandfunk und ist danach natürlich auch online und als Podcast zu finden, zum Beispiel in unserer DLF-Audiothek. Vielen Dank für das Gespräch hier.
Ja, gerne.
Ab heute geht's los mit diesem riesigen Online-Film-Event We Are One. Cannes, Berlinale, Venedig, Sundance. Über 20 der renommiertesten Filmfestivals haben sich da zusammengeschlossen zu einer Art Festival der Festivals. Und auf einem eigenen YouTube-Kanal sollen jetzt eine Woche lang Filme laufen, Spenden gesammelt werden gegen Covid-19. Das ist ein Riesending, natürlich mit Riesenerwartungen. Unser Filmredakteur Patrick Wilinski kennt das Programm. Wird das denn den Erwartungen einigermaßen gerecht, die man so hat?
Nein, das würde ich nicht sagen. Wobei die Frage dabei immer sein muss, wer diese überzogenen Erwartungen da hatte. Wobei die Namen natürlich sehr groß sind. Aber in kurzer Zeit einen adäquaten Ersatz online zu schaffen für zum Beispiel die dieses Jahr ausgefallene Ausgabe von Cannes, ist nett gemeint, aber total illusorisch. Rechte Fragen und so weiter standen da natürlich im Weg. Das ist ja entstanden auf Initiative des Tribeca Film Festivals in New York. Die kennen das ja, diese Solidaritätsgeste, weil sie ja selber entstanden sind nach 9/11 als Solidaritätsgeste. Mhm. Und die Festivals wollten da mitmachen und natürlich war klar, dass wir da keine Weltpremieren zu sehen bekommen und schon nicht den neuesten Jim Jarmusch-Film oder den neuesten Wes Anderson-Film. Es ist so eine Art Best-of geworden. Die Festivals haben jeweils 1 bis 2 Filme zur Verfügung gestellt. Alle Genres werden bedient. Vor allem Kurzfilme, muss man sagen. Aber es gibt auch Klassiker aus den 70er Jahren, selbst einen Stummfilm. Also die Breite ist schon interessant. Aber jetzt, ja, den neuen Scheiß, würde ich mal sagen, mhm, gibt's dort nicht. Ne?
Aber bei so vielen Leuten frage ich mich, so viele Festivals, so viele Entscheider, so viele Meinungen, wie wurde das denn genau programmiert, das Ding?
Ja, jedes Festival hat einen Zeitslot zur Verfügung bekommen. Das sind so 4, 4,5 Stunden ungefähr. Und sie waren frei zu sagen, was sie zur Verfügung stellen wollen. Das beginnt ja schon zur Zeit, kann man Kurzfilme des französischen Festivals Annecy sehen, die ja sehr bekannt sind für ihre Animationsfilme und Kurzfilme. Und je nachdem, wer wann einen Slot hat, wird dort der Film gezeigt. Also die Berlinale hat am 1. Juni zum Beispiel den Slot und zeigt um 15 Uhr den schönen Ulrike Oettinger-Film Das Bildnis einer Trinkerin. Dann gibt es noch mehrere Panels, die sich da anschließen. Also man kann sich da auf dem YouTube-Channel sehr schön ansehen, wie dann quasi der Stundenplan dieses Festivals strukturiert ist. Aber wenn man den Film jetzt verpassen sollte, kann man ihn immer noch im Nachhinein während des Festivals nachsehen.
Also klingt schon so, als wären da doch ein paar kleine versteckte Highlights drin.
Ja, man muss sich ein bisschen durchsuchen. Wie gesagt, vieles sieht auf den ersten Moment gar nicht so interessant aus. Es gibt auch viele Virtual Reality Projekte, das finde ich auch ganz interessant. Ich habe mich jetzt mal für uns auf Spielfilme konzentriert. Und da fand ich vor allem interessant, was die asiatischen Filmfestivals präsentieren. Zum Beispiel das Filmfestival in Macau zeigt das chinesische Rachedrama Wrath of Silence. Das ist sehr unterhaltsam, sehr gekonnt inszeniert, wie ein Hollywood-Film. Also wirklich sehr tolles Hollywood-Action-Kino eben aus China. Oder auch der japanische Theaterfilm Ice Cream and the Art of Raindrops. Ist in einer Einstellung gedreht, 80 Minuten lang wird eine Theatergruppe beobachtet, die in einem kleinen Dorf ein Theaterstück probt. Es stellt sich aber während der Proben hinaus, dass keiner das wirklich sehen möchte, keine Tickets verkauft werden. Aber die Leute, die da mitmachen, sagen, na egal, wir proben einfach zu Ende. Es ist so eine schöne, abstruse Komödie geworden. Das Festival von Tokio stellt das zur Verfügung. Man kann aber auch zum Beispiel den Film Air Condicionado sehen aus Angola, von einem Filmkollektiv dort gedreht. Sehr spannend, so eine lustige Free-Jazz-Komödie über ein paar von Klimaanlagenherstellern, die dem Mysterium auf den Weg gehen müssen, warum alle Klimaanlagen aus der Hauptstadt verschwunden sind. Also man kann sich da durchsehen. Das wirkliche Highlight für mich als Filmfan sind allerdings die ganzen Panels, die online gestellt werden. Masterclasses mit Jackie Chan, Olivier Assayas spricht mit Claire Denis. Also da kommt man als Filmfan wirklich auf seine Kosten.
Ich finde es ja auch wirklich spannend, dass das Ganze tatsächlich bei YouTube läuft. Also sonst haben die Festivals ja immer sehr viel gegen solche dritte, fremde Plattformen. Wie kommt das denn?
Es gibt eine Kooperation des Tribeca Festivals mit YouTube, deshalb ist es auch dort gut zentriert, auch zentral für alle sichtbar. YouTube kennt jeder, man kann das relativ leicht bedienen. Es ist aber jetzt kein Blick auf die Zukunft und die bisherigen Filmfestivals, die online stattgefunden haben, haben ja auch auf Drittplattformen verzichtet. Auch dort wieder Rechtefragen, Pirateriefragen. Wie kann ich einem Produzenten garantieren, dass sein Film jetzt nicht morgen schon für alle frei verfügbar ist, wenn er ihn mir gibt? Das sind so Fragen, die noch anders besprochen werden müssen. Jetzt für diese Charity-Geste, man sammelt ja hier wirklich Geld, hat das gereicht? Das ist eine nette, schöne Aktion. Es wird auf jeden Fall nicht die große Frage beantworten, wie Filmfestivals in Zukunft funktionieren sollen.
Also von den Erwartungen vielleicht ein bisschen zu viel an das We Are One Film Festival, aber so ein paar Perlen sind da doch mit dabei, sagt Patrick Wilinski, unser Filmredakteur hier in Deutschlandfunk Kultur. Vor 2 Jahren, da hat Donald Trump ein unglaublich teures und auch ziemlich umstrittenes Projekt ins Leben gerufen, die United States Space Force, eine Weltraumarmee mit einem Budget von $8 Milliarden. Das Logo, das sieht ziemlich genau aus wie das von Raumschiff Enterprise. Und weil da alles irgendwie ein bisschen wie ein schlechter Scherz wirkte, hat Netflix jetzt auch einfach einen echten Scherz draus gemacht. Die haben nämlich eine Parodie gedreht, Space Force heißt die genauso. 10-teilige Serie von den Machern von The Office US. Und unsere Serienkritikerin Anna Wollner, die hat die 10 Folgen schon geguckt. Ist das denn eine reine Trump-Parodie, wie man erwarten würde, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also eigentlich schon, wobei diese Serie der Clou gelingt, Trump nie auch nur ansatzweise namentlich zu erwähnen oder dass er auftauchen würde. Aber der Vergleich, der liegt natürlich auf der Hand. Es gibt in dieser Serie einen twitternden, unberechenbaren Präsidenten, der omnipräsent, aber eben nie zu sehen ist. Und statt des Ziels Boots on the Moon by 2024 twittert er Boobs on the Moon. Und etwas, das Mark Naird umsetzen soll, ein hochdekorierter Air Force-General, kurz nach der Beförderung, der die neu gegründete und von Steuergeldern finanzierte Space Force leiten soll.
I want to welcome our newest 4-star General Mark Naird, formerly number 2 at the Air Force.
Thank you. It has always been my dream to command a service branch.
Our nation's internet runs through our vulnerable space satellites. POTUS wants complete space dominance. To that end, the president is creating a new branch, Space Force, which Mark will run.
What?
Ja, noch lacht er, aber dieses Lachen bleibt ihm relativ schnell im Halse stecken. Dann auch Naird ist in seiner neu erworbenen Funktion absolut inkompetent und verhält sich auch nach 1 Jahr im Amt ähnlich überfordert, drohgebärend und inkompetent wie POTUS selbst.
Trumps Idee ist es ja tatsächlich, da militärisch ins All vorzudringen, die amerikanische Vormachtstellung da zu sichern. Ist das in der Serie das genau gleiche Ziel?
Eigentlich schon. Also da geht es auch um die Militarisierung des Alls und dem Schutz aller amerikanischer Satelliten und die großen Feindbilder, die hier aufgebaut werden, sind Russland, China und Indien. Die Serie ist tatsächlich erschreckend aktuell, denn es geht sehr viel um den Konflikt von Politik und Wissenschaft. Um nur ein Beispiel zu nennen, die Serie aufwirft, eine Frage, wann ist der beste Zeitpunkt, eine Rakete zu starten, das Wetter passt oder wenn ranghohe Politiker aus Washington gerade zu Besuch sind. Und die Antwort auf diese Frage in Space Force, die kann man sich relativ schnell denken.
Das stimmt. Hauptrolle ist ja Steve Carell, den kennt man von The Office US und das ist die erste große Rolle, die er seitdem hat. Hat er dich als Schauspieler überzeugt?
Also er funktioniert vor allem im Ensemble mit den anderen. Der hat seine Figur angelegt als so eine Mischung aus Michael Scott, den er in The Office ja gespielt hat, und Dr. Strangelove. Und der spielt immer so ein bisschen cartoonesk und übertrieben, was aber zur Rolle passt. Und er funktioniert am besten in den Szenen mit John Malkovich, der den Chefwissenschaftler der Militärbasis spielt, der eben im Gewissenskonflikt damit steht, dass das All für ihn ein Ort des Friedens ist und das eben mit den Befehlen und Ansichten seines Chefs nicht im Einklang steht. Und Malkovich spielt das im Tweet in einer Mischung aus Kopfschütteln, Langeweile und intellektueller Resignation.
Und nicht nur Steve Carell von The Office steckt hier mit drin, sondern auch Greg Daniels. Die beiden haben damals The Office maßgeblich mitgestaltet und ziemlich großen Hit gelandet. Scheint es denn so ein bisschen durch, diese Büro-Comedy von damals?
Also Space Force hat jetzt nicht diesen Mockumentary-Ansatz und auch nicht die Enge des Großraumbüros. Und als Workplace-Komödie funktioniert das auch nur bedingt, weil wir als Zuschauer, ja, wenn wir ehrlich sind, recht wenig Anknüpfungspunkte mit dem Alltag auf einer Space Force Base haben. Aber mit dem Setting spielt diese Serie, also mit der Größe des Settings. Netflix hat tatsächlich recht viel Geld in die Hand genommen und die Space Force Base nachgebaut. Wir sehen also relativ häufig in dieser Serie Leute in Uniformen vor riesigen Videoleinwänden, die beobachten, wie eine Rakete startet. Es gibt unter anderem auch eine Episode mit einem Affen im Weltraum, der einen Außeneinsatz hat, um etwas zu reparieren. Das ist komplett mit CGI gemacht, auch verhältnismäßig teuer für so eine Serie. Aber sie spielt auf der anderen Seite dann wieder mit den plumpesten Mitteln, als medienwirksam zum Beispiel eine Rakete starten soll per Knopfdruck auf einen roten Knopf. Da geht das Kabel ins Leere und John Malkovich eben als Chefwissenschaftler, der drückt auf den richtigen Knopf. Vom Humor her nimmt die Serie oft die naheliegendste Pointe und das ist manchmal etwas zäh. So als Polit-Satiren gibt es auch wesentlich bessere, zum Beispiel Veep.
Läuft ab heute bei Netflix. Space Force heißt die neue Serie. Vielen Dank, Anna Wollner.